Wir sind anderswo, der Podcast. Mit unserem Magazin Anderswo und dem Online-Reiseportal inspirieren wir seit vielen Jahren Menschen zu nachhaltigem Reisen. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die sich für klimafreundliches Reisen engagieren. Wir möchten wissen, was bedeutet nachhaltiger Tourismus für Sie? Und was motiviert Sie zu Ihrem Engagement? Das ist Ihre Geschichte.
Doch nicht nur der Sport im Winter, jeder Sport ist Plus. Und mit etwas Geist dahinter wird er zum Genuss. Mit diesem Ruf zum Sport von Joachim Ringelnatz herzlich willkommen zum Anderswo-Podcast. Ziemlich sicher wird mein heutiger Gast diesem Ruf mit einstimmen, denn mir gegenüber sitzt Bruno Peters vom Reiseveranstalter Elan Sportreisen, extra angereist von Köln an unsere Bonner Agentur. Herzlich willkommen, Bruno.
Guten Morgen.
Elan Sportreisen bietet eine breite Palette an Aktivurlauben an, also von Familiencamps, Skiurlauben und Segelturns. Und Elan ist Mitglied im Forum Andersreisen, dem Verband nachhaltiger Reiseveranstalter. Im Sommer war mein Kollege Tim Albrecht mit seiner Familie 2 Wochen in der Provence im Elan Familiencamp und hat für die Ausgabe 2025 der Anderswo einen schönen Reisebericht mitgebracht. Den kann man dort nachlesen. Aber natürlich habe ich für die Frage, wie war denn dein Urlaub, Tim, ihn auch vors Mikro geholt. Und hier haben wir einen kleinen Einblick darüber, wie es ihm gefallen hat und was er so erlebt hat.
Ich war eigentlich davon überzeugt, dass das die Organisation toll wird und habe mich da sehr gefreut auch auf das ganze Sportprogramm. Und das hat sich auch alles bestätigt. Also das, ne, man konnte Rad fahren, man konnte wandern, man konnte Sub fahren, Kanu. Das war alles super organisiert. Blöderweise hatte ich mir kurz vor dem Urlaub noch das Kreuzband gerissen. Dadurch war ich dann tatsächlich ein bisschen eingeschränkt. Hatte im Vorhinein aber mir, glaube ich, auch viel mehr Gedanken darüber gemacht, wie ist es da in der Gruppe zu sein mit Leuten und Familien, die man gar nicht kennt. Maxi, der ist Einzelkind und hat dann dazu auch noch so bildungsbürgerliche Eltern, die dann im Urlaub gerne nicht nur am Strand liegen, sondern sich auch gern Kirchen, Museen, Klöster und was weiß ich alles angucken. Mich hatte das eigentlich am meisten gefreut an dem ganzen Urlaub, eigentlich für ihn, dass er einfach da ganz viele Kinder und Jugendliche hat, mit denen er den ganzen Tag unterwegs sein kann. Es gab da so ein Kinderprogramm jeden Tag. Die Kinder konnten immer entscheiden, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Und er war aber immer dabei und hatte wirklich auch schnell da Freunde gefunden. Also er sagt schon auch, dass es auch einer seiner liebsten Urlaube war, die wir so gemacht haben. Also wenn wir sonst so nur zu dritt unterwegs sind, ist das schon das Gemeinsame irgendwie intensiver, würde ich sagen, einfach weil man mehr Zeit miteinander verbringt. Allerdings ist auch, das kennt jeder mit Kindern, es gibt dann eben halt auch diese Stunden, wo man irgendwie das versucht, das Kind so ein bisschen zu pushen und sagt, na, guck mal, da hinten sind auch Kinder und so, willst du nicht mal mit denen? Von daher weiß ich gar nicht, war das jetzt weniger Quality Time? Würde ich auch nicht sagen, weil es ist ja auch Quality, wenn jeder seine tollen Erlebnisse hat am Tag und man kommt dann zusammen am Abend und freut sich gemeinsam drüber oder spricht drüber oder spricht im Nachhinein nochmal drüber. Das Schöne ist halt an diesem Camp, dass du dir selber ein bisschen überlegen kannst, wie viel Freiheiten und Gestaltungsfreiheiten nimmst du dir. Nichts ist verpflichtend, aber es gibt halt immer ein Angebot. Perfekt ist es tatsächlich für die, die dann auch gerne mal sagen, super, wenn das Kind einen halben Tag einfach nur mit anderen Kindern unterwegs ist. Ich kann da auf die Schluchtwanderung gehen und am Nachmittag treffen wir uns wieder und dann ja, spielen wir noch zusammen ein Brettspiel und dann gibt's Abendessen. Es waren einige Alleinerziehende auch dabei oder sagen wir mal so, einzelne Erwachsene mit Kindern, also manche nur mit einem Kind, manche auch mit mehreren Kindern. Ja, da gab's schon einige, die sich, glaube ich, bewusst deshalb auch dafür entschieden haben, sowas zu machen. Ja, hat mir total gefallen. Landschaftlich super schön. Die Gruppe war insgesamt gut zusammengekommen, habe echt sehr nette Leute kennengelernt. Mein Sohn hatte viel Spaß. Meiner Frau hat es auch gefallen, obwohl die nicht so campingaffin ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir das als Familie nochmal machen. Aber ich habe jetzt auch gerade wieder Lust auf eine total andere Art von Urlaub.
Ja, also einen Erfahrungsbericht aus der Sicht eines Gastes haben wir schon mal, aber wer steckt hinter der Konzeption und Organisation solcher Reisen? Und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass du dir heute die Zeit nimmst, Bruno, um uns ein bisschen was über nachhaltigen Tourismus, über Sportreisen und ja hoffentlich auch ein bisschen was über dich zu erzählen. Und die allererste Frage, die eignet sich schon ziemlich gut, um etwas über dich zu erfahren. Aber die stammte von meinem letzten Podcast-Gast, das war okay. Simon Fendler, Tourguide bei Free Walk Cologne. Mhm. Simon fragt:
Mich würde interessieren, in welchem Bereich deines Lebens fällt es dir am leichtesten, nachhaltig zu sein? Und wo fällt es dir am schwersten, nachhaltig zu sein? Da würde ich mich über eine ehrliche Antwort freuen, weil da können sicherlich viele auch was von lernen.
Das ist eine gute Frage. Ich denke da gar nicht so viel drüber nach, über Nachhaltigkeit. Ich bin seit 40 Jahren in Köln, schon ein bisschen mehr, und ich fahre immer Fahrrad. Ja, das ist selbstverständlich, dass ich aufs Fahrrad steige, bei Wind, Wetter, Schnee. Das ist, glaube ich, unter dem Aspekt Nachhaltigkeit schon ziemlich ganz gut.
Ja.
Und ich habe Autos. Ne? Also,
und gibt es irgendwas, wo es schwer ist?
Das ist so schwer zu sagen, finde ich. Ich gehe Skifahren. Das werde ich mein Leben lang machen, hoffentlich. Da gibt es viele Kritikpunkte unter dem Aspekt Nachhaltigkeit sicherlich. Da muss man genau hingucken. Aber ich gucke da, glaube ich, schon ganz gut. Wenn es nicht möglich ist, dann wird nicht Ski gefahren. Also, ne? Nur, es ist nicht mehr wie in den 90er Jahren, wo ich mal gesagt habe, wenn flächendeckend Schneekanonen irgendwo stehen, dann gehe ich da nicht mehr hin. Dann müsste ich aufhören, Ski zu fahren. Es gibt nämlich kein Skigebiet mehr ohne Schneekanonen.
Also Nachhaltigkeit, hört man gehört, ist kein neues Thema für dich. Und du bist auch Gründungsmitglied des Forum Andersreisens, glaube ich. Gibt es schon seit 1998, habe ich gestern nachrecherchiert.
Genau, auf dem damaligen Reisepavillon haben sich 12 Leute hingesetzt und das gegründet damals.
Und wie kommt es dazu, dass du heute das tust, was du tust? Wie ist es dazu gekommen?
Also bewusst ausgesucht habe ich mir den Beruf nicht. Ich habe Sport studiert. Und jetzt kommt man natürlich zum Skifahren. Skifahren war auch damals für Studenten teuer und das ist mein Sport immer schon gewesen. Und dann hat ein Freund und ich haben dann angefangen, Skireisen zu machen. Erst waren wir für andere unterwegs als Skilehrer und dann haben wir mit 5 Skireisen angefangen, 88. Und in den 90er Jahren habe ich dann mit anderen Reiseangeboten weitergemacht und kam Fahrradtouren, Korsika, Toskana dazu. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, der Familie hatte, mach doch mal eine Familienskireise, ich mach dir die voll. Ich habe genug Leute, ich mach dir die voll. Es war alles ganz klein, es waren 5-6 Reisen im Jahr. Und das war tatsächlich, da waren wir 50-60 Leute, Selbstversorgerhaus in Saastal und das war die erste Familienskireise. Und die Familien haben mich seither nicht mehr losgelassen. Ne? Ja. Das ist so der direkte Einstieg in mein Reiseveranstalterleben.
Aber wie kam das mit dem Thema Nachhaltigkeit dazu? Oder war das auch von vornherein irgendwie mit ein Thema in deinem Leben?
Nein, das ist gar nicht so. Ich finde auch den Begriff ganz sperrig. Erstmal bin ich groß geworden mit 5 Geschwistern. Und bei uns mussten alle mit anpacken und es war selbstverständlich, dass Müll getrennt wurde, dass die Weinflaschen mit Apfelsaft im Herbst gefüllt wurden, also wurde wenig weggeschmissen. Ja, wir hatten einen Garten mit Kompost, aber wir haben nicht über Nachhaltigkeit gesprochen und auch nicht drüber nachgedacht. Das tue ich auch so in meinem Leben nicht unbedingt ständig, weil ich denke, wenn ich verantwortlich handle, in vielen Bereichen, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg. Ich finde den Begriff Nachhaltigkeit ganz unglücklich. Und es stört mich auch manchmal, dass die Politik so vorprescht und sagt, alle müssen Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Und dann nimmt man aber an anderen Stellen Dinge wahr, die nur kaschieren. Ich bringe mal ein Beispiel. Eine Rüstungsfirma kann nicht nachhaltig sein. Niemals. Da wird Mordwerkzeug hergestellt. Und dann stellen die einen Bienenkasten oben aufs Dach und sagen, dass wir sind nachhaltig und schreiben das in ihren Nachhaltigkeitsbericht. Das ist für mich, sind für mich völlig falsche Signale. Ja? Wenn jemand wirklich was tut, dann soll er darüber sprechen. Und dann ist das auch gut. Wir sprechen übrigens bei Elan so gut wie gar nicht über Nachhaltigkeit. Wir machen unsere Reisen und wir gehen davon aus, dass sie es sind. Ja? Ja. Auf der letzten Klausurtagung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich gefragt, welchen Stellenwert das denn hat. Und da habe ich gesagt, wir sind Sportreiseanbieter. Ja. Wir sind in erster Linie Sportreiseanbieter. Und wir arbeiten nachhaltig. Ja, wir bieten ja keine Motorradrennen an, sondern Wanderungen, Fahrradfahren, Kanu, Surfen, also immer mit körperlicher Bewegung. Wir gehen auch nicht Go-Kart fahren, ja, oder Gotcha schießen oder solche Sachen. Das,
weiß ich noch nicht mal, was das ist.
Ja, das ist die mit diesen bunten Bällen sich gegenseitig jagen und schießen. Sondern wir machen wirklich niederschwellige Bewegungsangebote, sodass jeder auch mitmachen kann.
Trotzdem müssen wir noch mal ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit kommen, weil wir sind ja schließlich ein Nachhaltigkeitspodcast. Ja. Gibt es denn trotzdem Sachen, wo ihr, auf die ihr besonders achtet bei der Konzeption der Reise?
Also wir haben eine lange Vorbereitungszeit, wenn Teamerinnen und Teamer unterwegs sind. Und ich spreche vor allem mit den Köchinnen und Köchern immer, dass sie bei den Einkäufen schon gucken, dass sie regional möglichst einkaufen. Wir sind in Europa unterwegs. Das ist ein Wirtschaftsraum. Das ist jetzt nicht wie, wenn ich irgendwo in ein Schwellenland fahre. Und in Südfrankreich gibt es Carrefour und Supermarché und wie sie alle heißen. Aber es gibt auch schöne Märkte. Und wir versuchen immer, regionale Sachen mit auf den Tisch zu bringen. Mhm. Ganz kann man das nicht, wenn man 50 Leute verpflegen will, aber das wird schon wahrgenommen von Gästen. Mhm. Bei der Anreise ist das für uns selbstverständlich, dass wir den Gästen Tipps geben, wie man auch anders hinkommen kann. Also ich bin wieder beim Skifahren, die Skisaison geht bald los und alle unsere Reiseziele über Weihnachten und Silvester sind mit der Bahn erreichbar. Wir haben alle Gäste jetzt nochmal angemailt und haben deutlich darauf hingewiesen, guck mal, ihr könnt mit der Bahn fahren, wir können euch auch ein Angebot machen und die Resonanz ist gut. Ja. Also gerade im Winterbereich fahren immer mehr Leute mit der Bahn. Ja. Im Sommer gibt es da organisatorische Hürden. Wenn die Leute alle mit der Bahn kämen, könnten wir unser Programm nicht machen, weil vor Ort gibt es meistens keinen ÖVNP. Das gibt es, ÖPNV, Entschuldigung. Ja. Und wir brauchen Autos vor Ort, damit wir zu den Wanderpunkten kommen, wo es dann schön ist.
Dafür ist man in Gebieten, wo der Massentourismus nicht tobt. Und das ist ja auch schon wieder eine nachhaltige Geschichte. Also da muss man immer abwägen, was da.
Und die Auswahl von Reisezielen ist auch, das ist schon wichtig, wir möchten nicht in solche Ballungszentren. Also Mallorca ist eine schöne Insel, aber wir würden niemals dahin gehen, wenn wir nach Mallorca gehen sollten, wo schon Hochhäuser und solche Sachen stehen. Das ist überhaupt nicht unser Ding. Wir wollen gerne abseits ein Stück weit sein. Da können wir mit unserem Programm auch viel besser punkten. Ja, da sind weniger Ablenkungen. Mhm. Was mir wichtig ist beim Nachhaltigkeit, der Aspekt wird so wenig mit reingebracht, ist der Aspekt Zeit. Wenn ich keine Zeit mitbringe, dann mache ich etwas husch, husch, husch. Und dann kriege ich auch die Schönheiten nicht mit. Also beim Wandern kriegt man die Schönheiten mit, beim Fahrradfahren auch, kann man anhalten. Aber das fängt schon dabei an, wie lang ist ein Urlaub? Unsere Camps in der Provence und in Korsika sind 13-tägig. Das ist schon ganz bewusst so, dass man wirklich Zeit hat. Ja, das geht nicht überall, das lässt sich nicht überall realisieren, aber wir möchten gern, dass die Leute kommen und mit Ruhe Urlaub machen und nicht da durchhetzen. Die müssen auch nicht gleich in den ersten 3 Tagen alles erleben, sondern die können ja noch mal wiederkommen, auch ein zweites und ein drittes Mal, was ja auch viele tun. Also Zeit ist total wichtig. Mhm. Das gilt übrigens auch für mich persönlich. Manche lachen darüber. Ich war noch nie aus Europa raus. Ich habe die Zeit nicht. Wenn ich wirklich nach Übersee fliegen würde oder mit dem Schiff fahren, da brauche ich Zeit. Ich würde nicht nach Amerika gehen für 1 oder 2 Wochen. 4 Wochen sind das Mindeste. Also ich finde Zeit einen ganz wichtigen Aspekt, damit man auch überlegt, was man überhaupt tut und dann nicht irgendetwas abreißen. Ne? Ich war jetzt mit dem Wohnmobil in Südfrankreich und wir haben eine ganz kleine Region nur rausgenommen und sind da 30 bis 50 Kilometer immer nur gefahren. Und dann waren wir wieder 4, 5 Tage irgendwo, sind wandern gewesen, Fahrradfahren, auf Märkten gebummelt. Zeit ist so wichtig, dass man etwas vernünftig und verantwortungsvoll tut. Und es ist auch viel erholsamer da.
Das ist ganz spannend, weil ich das auch schon so ein bisschen angedacht hatte, dass ihr euren Fokus ganz bewusst kontrapunktisch setzt zu dem, das, was gerade so uns bewegt in der Welt und vorantreibt. Da kommen wir aber gleich zu. Ich wollte noch mal ganz kurz auf diesen Skiurlaub-Aspekt zu sprechen kommen, ja, weil das tatsächlich so kontrovers ist. Und ich bin selber keine Wintersportlerin. Ich war tatsächlich noch nie im Skiurlaub und kenne es nur von Hörensagen und von, sagen wir mal, klischeehaften Bildern. Geht es auch ein bisschen anders?
Anders in welcher Form?
Ja, ich denke an überfüllte Pisten, an Schneekanonen, an Après-Ski, ich sehe Gedränge.
Ja, das ist leider ganz oft so. Vor allen Dingen, weil die Ferientermine für Familien ja gesetzt sind, ist es ganz oft so, dass es zu voll ist. Da gibt es kaum Skigebiete, wo das nicht so ist. Und die Seilbahnanlagen werden immer moderner und schaufeln noch mehr Leute hoch. Das ist etwas, was ich sehr kritisch sehe. Aber da kann man kaum gegensteuern. Was man machen kann, ist auch da wieder mit Ruhe den Skiurlaub organisieren. Ne? Die örtlichen Skischulen bieten 2x2 Stunden an. Und das ist schon, das geht, die Familien sind alle immer in Hektik. Kinder wegbringen, Kinder holen. Wir machen morgens 3 Stunden Skikurs mit Kindern und Erwachsenen und fahren mit denen gemeinsam ins Skigebiet. Beginnen gemeinsam als Gruppe mit einem Spielchen, mit einem Lied, machen nochmal eine Ansage und treffen uns dann mittags wieder. Und es ist alles sehr beschaulich. Und wir fahren in der Regel nicht in so, ja, Halligalli-Skigebiete. Ja, wir sind zum Beispiel im Kleinwalsertal, das ist sehr gemütlich. Wir sind im Lungau, eigentlich eine verschlafene Gegend, die haben den Tourismus zwischendurch immer wieder verpennt. Und jetzt zahlt sich das für den Lungau aus, dass da eben keine Hochhäuser entstanden sind, keine Bettenburgen. Und die Leute suchen das ja zunehmend eben auch im Winterurlaub etwas Ruhigeres. Ich würde gerne, ich bin viel zu sehr Skifahrer, aber ich würde gerne auch mal wandern gehen. Aber die Skireisen sind leider nur eine Woche und dann wollen unsere Leute alle Skifahren. Wie schön das mit Zeit ist, habe ich in der Corona-Zeit erlebt, weil ich war 6 Wochen in Österreich und habe da mein Homeoffice aufgebaut. Und die Skilifte liefen und es war Winter und es hat auch geregnet in der Zeit. Also wir haben alles erlebt und wir waren ganz viel wandern. Im Winter wandern, im Schnee. Großartig. Ja. Ganz tolles Erlebnis. Und das geht bei 7-tägigen Skireisen mit Familien leider oft verloren. Die Leute wollen Skifahren und die ganzen Alternativen, die immer so genannt werden, Schneeschuhwandern und so wandern und vielleicht auch nochmal ganz anders. Das wollen unsere Gäste nicht. Die wollen wirklich aufs Brett oder auf die Bretter.
Wir haben im Vorfeld natürlich recherchiert und auf eurer Webseite ein recht langes Leitbild gefunden, über das ihr schreibt, was ihr seid, was euch wichtig ist. Und da haben wir uns einen Satz rausgepickt.
Den fanden
wir ganz, ganz spannend. Denn nicht alles, was machbar ist, wird angeboten. Und wenn jemand so lange dabei ist wie du, dann interessieren mich natürlich auch so ein bisschen die Veränderungen in der Gesellschaft und im Tourismus mit deinem Blick da drauf. Was ist denn heute möglich und wie hat sich die Welt verändert, seit du da mit deiner Reisetätigkeit angefangen hast?
Also das Fliegen ist ja noch selbstverständlicher für viele geworden. Das finde ich manchmal sehr erschreckend. Das hat sich total verändert. Also einfach Ende der 80er Jahre war das noch nicht so. Ja klar, viele Leute sind geflogen. Ich habe meinen ersten Flug 1991, glaube ich, gemacht in meinem Leben. Nach Mallorca übrigens. Das hat sich verändert, das ist wie selbstverständlich. Auch in meinen Bekanntenkreisen, die Leute steigen in Flieger und das ist wie in die Bahn. Für mich ist jeder Flug etwas Besonderes. Und ich versuche jeden Flug zu vermeiden, wenn es irgend geht. Das hat sich total verändert. Die Leute wollen kürzer reisen. Also die Durchschnittsreisezeit hat sich verändert, das merken wir auch an der Stelle, wir vermitteln ja auch Reisen von befreundeten Veranstaltern und die haben überwiegend auch Sportreisen unter anderem und die haben einwöchige Angebote und das nehmen ganz viele gerne wahr und machen dann noch häufiger Urlaub im Jahr. Und auf der anderen Seite kommen immer mehr Menschen, die aber auch ganz bewusst fragen, was macht ihr? Wir kriegen auch Gäste von anderen Veranstaltern, die vermittelt werden zu uns. Und das ist manchmal ganz spannend, weil da ist ein Veranstalter drunter, der hat diesen Namen, hat das schon im Namen seiner Nachhaltigkeit. Und die Gäste kommen mit ganz anderen Ansprüchen. Das ist manchmal sehr schwer, das zu erfüllen, weil wir Sportreiseanbieter sind, ja, und weil unsere Teamerinnen und Teamer vor Ort nicht so sehr jetzt durch die Natur mit den Leuten gehen und auf Dinge hinweisen, sondern es geht wirklich um die Bewegung. So, was hat sich noch verändert gesellschaftlich?
Ja, ich denke jetzt gerade auch so, wenn man jetzt an die Familiencamps zum Beispiel denkt. Ich hatte ja dann gleich, als ich Tim gefragt habe, dann saßt ihr sicher abends am Lagerfeuer. Er sagt nichts Lagerfeuer.
Nee, würden wir gerne machen. In Slowenien ist das auch, da darf man das. Aber in Korsika, Sardinien, Provence darfst du kein Lagerfeuer machen. Dann hast du sofort Schwierigkeiten mit der Feuerwehr zurecht. Aber die Atmosphäre in Slowenien ist eine völlig andere natürlich. Mhm. Jeden Abend ist die Feuerschale an. Dies Jahr war, glaube ich, sogar eine Gitarre mit da. Also dann hat man fast das, was man sich so vorstellt bei Camp. Ja. Und von den Reisen, die wir in Schweden vermitteln, von einem Kollegen kennen wir das auch, hören wir das auch. Aber die Leute sitzen schon gemütlich zusammen, aber eben nicht am Lagerfeuer. Bei den Familiencamps hat sich auch gar nicht so viel verändert. Dieses Familiensportcamp in der Provence, wo der Tim war, das gibt es ja jetzt über 30 Jahre, 31 Jahre. Qualität des Materials hat sich verändert, das Programm ist dichter geworden, die Küche ist dazugekommen, früher mussten die Leute selber kochen. Das hat sich verändert, aber eigentlich ist es das Gleiche geblieben und kurioserweise erleben wir manchmal Menschen, die kommen mit ihrer zweiten Familie. Also ne, Menschen trennen sich ja manchmal und wir erleben immer wieder, dass auf einmal jemand auftaucht und er hat seine zweite Familie dabei, weil er das so schön fand vor 20 Jahren mit seiner ersten Familie. Das ist schon, also das ist fast wie ein Ritterschlag, finde ich, wenn jemand das so lange im Kopf behält und dann sagt, das möchte ich nochmal erleben mit meiner neuen Familie. Da scheint sich gar nicht so viel verändert zu haben.
Hat sich denn, jetzt klingt das so ein bisschen nach alter Frau, die fragt, hat sich die Jugend verändert?
Ja.
Ja.
Aber jetzt kann ich nicht sagen, dass sie schlechter oder besser geworden ist. Ich erlebe nämlich beides. Also unter den Gästen hat sich nicht viel verändert. Die machen motiviert mit. Da hat man genau die gleichen, ich sag mal, Schwierigkeiten wie früher auch. Wie Jugendliche wollen immer was anderes. Ja, junge Leute wollen sich in einem bestimmten Alter auch abgrenzen von den Eltern und wenn man das weiß, dann kann man damit umgehen. Ich erlebe die jungen Leute ja ganz viel auch im Team. Wir haben ja, unser Team setzt sich aus Menschen zusammen von 15 bis 74 Jahre. Aha. Ja, da ist alles dabei. Und die Leute, die dann bei uns ins Team einsteigen, die sind hoch motiviert. Also gerade die jungen Leute sind hoch motiviert. Ich weiß, dass andere Menschen ganz anders erleben, aber ich würde sagen, die sind sehr leistungsbereit, aber die Art und Weise, wie sie Dinge tun, sind anders. Mhm. Ja, das ging ja damals gar nicht, als ich anfing. Die greifen schnell zum Handy und gucken mal eben nach. Nicht unbedingt da, wo sie es vielleicht sollten, aber jede Frage wird nachgeguckt. Das ist mir noch gar nicht, also ich arbeite auch damit, aber es ist gar nicht so drin, dass ich das bei jeder Frage tue. Das ist bei denen ein ganz anderer Umgang. Aber sie sind hochmotiviert. Das ist, da habe ich keinen Unterschied, kann ich da feststellen.
Ja, ist gut. Ist ja vielleicht auch noch ein bisschen spezielle Klientel, die da sich bewusst auch für diesen Urlaub entscheidet. Beziehungsweise ihr habt auf der Webseite auch eine Unterseite, wo es Tipps gibt zur Planung von Reisen mit Jugendlichen, wo ihr nochmal so ein paar Tipps zusammenstellt. Was würdest du empfehlen, wenn man in die Planung geht mit Jugendlichen?
Ich generell mit Familien, aber mit Jugendlichen erst recht. Ich würde gucken, dass es irgendwie Möglichkeiten gibt, wo die getrennt auch was machen können, aber auch wieder zusammenkommen. Was der Tim von seinem Sohn beschrieben hat, das ist symptomatisch für Familien, die mit uns wegfahren. Die Kinder- oder Jugendgarantie. Ich finde Gleichaltrige oder auch nicht. Das macht nämlich, ist oftmals gar nicht ausschlaggebend. Ich finde andere Menschen ungefähr in meinem Alter, mit denen ich was machen kann, unabhängig von den Eltern. Und wenn Eltern das zulassen können, dass die auch mal für sich unterwegs sind, dann funktioniert der Urlaub viel, viel besser. In Korsika machen wir, das ist unser, ich sag mal, Jugendcamp, weil der Campingplatz gibt für kleine Kinder wenig her. Wenn die Eltern aushalten können, dass die Kids oder die Jugendlichen einfach am Strand chillen, nichts tun, und das ist trotzdem ein toller Urlaub. Also da sind die Eltern sind da auch oft gefragt, dass sie einfach aushalten können. Natürlich machen unsere Teamerinnen und Teamer Angebote, was Aktives zu tun. Aber manchmal ist es so, dass die 3-4 Tage, dann machen die nichts. Dann gehen die nachts, abends gehen die zum Strand runter, machen Strandübernachtung, eine nach der anderen. Oder die nehmen sich die Fahrräder, dann ist es aktiv, fahren abends nochmal hoch zu den Gumpen, stellen die Fahrräder weg und bleiben oben im Gebirge. Ne, das ist gut, eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt. Und dann kommen die zum Frühstück erst wieder runter und schlafen in der Wildnis. Das müssen Eltern aber aushalten können und wollen. Und natürlich machen wir auch Aktionen mit denen gemeinsam, wo die ganze Familie unterwegs ist. Aber ich glaube, bei der Planung sollte man als Familie gucken, dass beides möglich ist. Und unsere Reisen bieten den großen Vorteil, dass die Eltern da keine große organisatorische Aktion an den Tag legen müssen. Meine jüngste Schwester hat 3 Kinder, die jetzt alle erwachsen sind inzwischen, aber als die in dem Alter 7, 12 und 14 waren, hatte die das große Problem, die Herausforderung. Wenn die wandern waren, dann wollten die Jungs noch Fußball spielen zum Fußballplatz, das Mädel wollte was anderes und das hat sie immer gestört. Ich habe sie nicht in unsere Camps gekriegt, aber das hat sie immer gestört, weil das so anstrengend ist. Und ich glaube, das erleben viele Familien, dass man sich immer kümmern muss, quasi wie zu Hause. Ich muss immer Elterntaxi sein, unter Umständen. Das ist bei uns nicht. Mhm. Ja, das finde ich wichtig, dass man das im Blick hat, wenn man mit Familie unterwegs ist. Der Winter ist übrigens ganz anders, der ist viel einfacher. Bei Winterurlaub, wenn es um Skifahren geht, wollen das alle. Da fährt man gemeinsam gerne, aber im Sommer sind die Interessen oft unterschiedlich. Da gibt es ja schon, also auch wenn wir Sportreiseanbieter sind, wenn die Leute in die Städtchen fahren, gucken die sich ja auch kulturelle Dinge an, die Erwachsenen. Die Kinder wollen das oft nicht.
Das stimmt wohl. Ich habe den eben zitierten Satz aus einem längeren Kontext gerissen und es geht nämlich noch weiter und es folgt darauf ein anderer bemerkenswerter Satz. Aha. Und zwar, ich zitiere, die Erfahrung zeigt, dass Verzicht meist zu einem intensiveren Urlaubserlebnis führt. Ich habe, glaube ich, noch nie gehört, dass im Tourismusmarketing das Wort Verzicht fiel. Und dann fragt man sich, Verzicht und Urlaub? Ernsthaft, wie meinst du das?
Ja, wenn es um Nachhaltigkeit geht, sagen meine Kollegen immer, wir wollen das alles hinkriegen, ohne dass wir auf etwas verzichten. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Dann machen wir weiter so und die Welt geht vor die Hunde. Also Verzicht ist schon das einfache Wohnen im Sommer im Camp. Ja? Mhm. Keine Unterkunftsform ist nachhaltiger. Es gibt leider keine Programme, wo man das berechnen kann. Die berechnen alle nur immer Hotels. Auch jetzt die neue Seite, ich weiß gerade den Namen nicht, Klimalink, haben nichts über Campingplätze. Soll vielleicht mal kommen. Wir versuchen naturnahe Campingplätze zu nehmen. Das ist ja keine Versiegelung. Wenn im Herbst die Campingplätze leer sind, dann ist es ganz natürlich da. Natürlich gibt es auch andere, ne? Ich kenne das aus Frankreich, Luxus-Campingplätze, die natürlich komplett was anderes sind, aber sowas steuern wir nicht an. Und es ist ein Stück weit Verzicht auf den sogenannten Komfort, auf den Luxus, weil wenn man auf einem südfranzösischen Campingplatz ist, ist es staubig. Es geht gar nicht anders, es kann keine Wiese da sein. Wenn da Wiese ist, muss es bewässert werden. Es ist staubig, man hat immer irgendwie, das ist schon ein Verzicht. Ich kriege aber was ganz anderes. Ich kriege ein Lebensgefühl von Freiheit, von Naturnähe. Und die Gruppe wächst viel besser zusammen. Ne? Im Winter sind wir in Hotels. Das ist viel schwieriger, die Gruppe als Gruppe zu kriegen und zu erwischen. Das ist in den Camps, wo man auf solche Dinge wie Sauna, wie Schwimmbad, wie den Nachmittagscafé an der Bar verzichtet, oder wie in dem Fernseher auf dem Zimmer, wenn man darauf verzichtet, kriegt man ganz andere Dinge, die oftmals viel wertvoller sind. Ich nehme auch noch mal ein Beispiel aus dem Winter. Wir haben vor ein paar Jahren das erste Elan-Skicamp im Kleinwalsertal ins Leben gerufen. Ich war erst skeptisch. Es ist das einfachste Haus, was ich jemals im Programm hatte. Also in den 90ern war ich viel in Selbstversorgerhäusern, aber dieses Haus war noch mal einfacher. Das war das erste, was ausgebucht war. Sicherlich auch eine Frage des Preises, weil es deutlich günstiger ist. Aber vor Ort passieren Dinge, jetzt seit 4 Jahren, die in den anderen Skireisen nicht passieren. Die Leute stehen nach dem Skifahren, die kommen vom Berg, das Haus ist noch auf dem Berg, und die kommen vom Berg und stehen erstmal an der Schneebar und trinken Kaffee, einen Tee, einen Glühwein, was immer sie wollen. Und da ist Musik dabei und kommen ganz anders zusammen. Das ist in den Hotels nicht möglich in der Form, weil die Leute verschwinden auf ihre Zimmer, wollen in die Sauna. Das ist ein Stück weit Verzicht auf den Komfort. Dafür kriege ich eine ganz andere Urlaubsqualität, die, finde ich, sehr positiv ist. Da sind übrigens immer ganz junge Teamer, zwischen 20 und 30, die diese Reise gestalten.
Steht also bei euch so ein bisschen im Fokus nicht die Frage, was kann ich alles ermöglichen dem Gast und was will der, sondern eher die Frage, was ist menschengemäß und was tut ihnen gut?
Ja, das würde ich so sagen. Wir raten auch von bestimmten Dingen ab. Die Leute haben ja auch freie Tage. Die können immer machen, was sie wollen, aber es gibt ja auch angebotsfreie Tage, wo wir nichts machen. Und dann wollen die Tipps von uns. Und in Südfrankreich wollen sie ans Meer, nach Saint-Tropez. Weil sie das erleben. Man muss das sehen. Nee, man muss immer nicht. Da muss man überhaupt nicht hin. Nicht, wenn man in der Provence am Lac de Saint-Croix ist. Da muss man nicht nach Saint-Tropez. Das ist völliger Quatsch. Dann raten wir denen, lass das. Es ist zu lang, es ist zu stressig. Ne? Das ist auch nicht der Urlaub, den ihr hier macht. Das ist was völlig anderes. Machen trotzdem Leute, logisch.
Dürfen sie ja auch.
Dürfen sie. Aber wir raten davon ab, aus verschiedenen Gründen, weil das auch total anstrengend ist. Das ist auch unvernünftig. Das ist übrigens genau meine Strecke in diesem Sommer gewesen. Dafür habe ich aber 2 Wochen gebraucht. Vom Lac de Saint-Croix zum Meer und wieder zurück zum Lac de Saint-Croix war ich 2 Wochen unterwegs und habe ganz viel dazwischen gesehen. Das versuchen wir den Leuten schon ein bisschen näher zu bringen, dass sie so Urlaub machen sollen.
Und die andere Komponente ist ja auch, also dass es um die Bewegung geht, und das nimmt einen großen Raum bei euch ein. Und ja, auf der Webseite führt ihr auch nochmal aus, dass diese Bewegung ja auch einen geistigen Effekt hat.
Ja, ich meine, du nimmst, Wandern ist das beste Beispiel. Wenn man in Ruhe durch die Gegend läuft und nicht mit einer zu großen Gruppe, dann hat man viel Zeit nachzudenken. Man spricht mit den Leuten. Also wenn ich unterwegs bin und auch auf größeren Touren, dann ist so ein Tag so, dass im Anfang viel gebabbelt wird. Da tauscht man sich aus. Und hinterher auch wieder. Aber dazwischen kommt so eine meditative Phase. Und man nimmt die Natur anders wahr. Und der Geist wird frei. Er wird total frei. Man denkt über viele Dinge ganz anders nach. Und kann die Wahnsinnsdinge, die in der Welt sind, kann man gar nicht mehr verstehen. Wenn man nimmt ein Stück weit ja auch beim Wandern, wenn man in den richtigen Regionen unterwegs ist, dann nimmt man die Schöpfung so richtig wahr. Ohne dass ich jetzt sage, ich bin ein spiritueller Mensch, aber dem kann man sich eigentlich nicht entziehen. Ne? Also mir geht das zumindest so beim Laufen.
Wer so ein Angebot macht, der braucht natürlich auch ein gutes Team. Wer arbeitet denn so bei Elan?
Ganz normale Menschen. Also zurzeit haben wir ein Team, wir sind 7 Leute. Und ich habe eine ehemalige Sportstudentin, die jetzt fest eingestiegen ist, die ist schon 2 Jahre da. Ich habe eine Frau, die in der Bank gelernt hat und die diesen Wahnsinn nicht mehr wollte. Ja, das ist unsere Verkäuferin, die Stimme, die, ne, ich habe eine, auch im Verkauf, eine Mutter, die das mit 40 Stunden, nicht mit 40 Stunden, sondern mit 20 Stunden so macht, die hat ihre Ausbildung gemacht, bei mir beendet, und dann ist sie geblieben über die Jahre. Dann habe ich ein Quereinsteiger, den Lemmy, der ist, mit dem ich seit 1998 zusammen touristisch unterwegs bin und der seit 2010 im Büro ist. Der wollte mal in die Schule, das hat sich alles nicht ergeben, jetzt ist er im Tourismus. Also das sind eigentlich ganz normale Menschen, die übrigens alle Fahrrad fahren.
Und die Thema vor Ort?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die jüngeren Leute, wir haben ganz viele Youngster, die aus unseren Reisen kommen. Also wir fixen die ganz früh an, mit 15, 16. Wenn wir sehen, da ist jemand, der hebt sich hervor, dann werden die schon angesprochen von den älteren Teamerinnen und Teamern. Wenn du Bock hast, bewirb dich doch mal, schreib doch mal der Annika. Das sind jedes Jahr bestimmt 10, 15 Leute, die so langsam reinrutschen. Die laufen dann im Team mit, haben dann eine Aufgabe und wachsen langsam rein. Die sind noch in der Schule. Dann haben wir einige Studenten und Studentinnen, aber auch Leute, die ihren Beruf inzwischen haben und die sich Zeit nehmen. Wir haben einen Kabarettisten aus Bonn, der 11 Jahre lang Reiseleitung bei uns gemacht hat. Dann ist er in die Elan-Rente gegangen und seither fährt er aber trotzdem immer noch in irgendeiner Funktion, ist er immer unterwegs. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer, die hier und da dabei sind. Das ist ganz unterschiedlich. Das sind Leute, die Lust auf solche Reisen haben, selber.
Ja, und das dann wahrscheinlich ganz gut vermitteln können an die Gäste.
Ja, die machen auch selber ähnliche Urlaube für sich.
Kommen wir nochmal zu den Gästen. Was sind das so hauptsächlich für Teilnehmer? Ist das sehr, auch jetzt gerade im Blick auf die Nachhaltigkeit, fahren die mit euch mit, weil ihr nachhaltig seid oder weil die vor allen Dingen in den Sporturlaub wollen und das ist ein schönes Add-on?
Das trennt sich so ein bisschen. Also der Veranstalter, der uns welche bringt, wo ich vorhin schon von gesprochen hatte, da kommen die Leute sehr stark mit dem Nachhaltigkeitsgedanken und das sind nicht wenige. Also das ist schon eine wirklich namhafte Zahl bei uns. Unsere Gäste fragen nicht am Telefon nach Nachhaltigkeit und auch vor Ort ist das nicht das Hauptthema. Es geht um Bewegung und ich habe immer den Eindruck, die setzen voraus, dass wir es vernünftig machen.
Ja,
und das wäre da, das ja so. Ja, so und das finde ich auch total wichtig. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Und das funktioniert aber nur, indem man die Leute, die für uns unterwegs sind, als Teamerinnen und Teamer, dass man die immer wieder auch zusammenholt zu Teamschulung und Vorbereitungstreffen und dass man die während der Reisen auch betreut. Also wir sind immer in Kontakt mit unseren Campleitungen und wenn was ist, muss zur Not auch mal jemand da schnell hin.
Okay. Wenn ich an Sport denke, dann ist das natürlich Gesundheitsaspekt und ja, unter Umständen auch Entspannung. Aber ich muss bei Sport auch oft daran denken, dass damit auch ein Leistungsgedanke verbunden ist oder vielleicht auch so ein Wettstreit. Kann das manchmal passieren, dass das, wenn so eine bestimmte Gruppenzusammensetzung ist, dass die Dynamik kippt und so ein Überbietungswettkampf ausbricht? Ist das schon mal passiert?
Das will ich nicht ausschließen, dass das in so einem Camp mal bei einer Radtour passiert. Das ist ja, ne, wenn man die Route Kret fährt und dann will man da als Schnellster hoch oder das kann schon, aber es ist, bleibt nicht dauerhaft in so einer Reise. Beim Skifahren kommt das vor, dass man sich misst. Ja, das ist dann so Klassiker. Einer fährt vorbei, der fährt ziemlich gut. Oh, da setze ich noch einen drüber. Sowas kommt vor, aber es überschlägt sich nicht. Es ist eher, dass die Leute sich gegenseitig unterstützen bei Bewegung und das wirklich das gemeinsame Erlebnis in der Bewegung suchen. Es geht auch nicht um Leistung und Hochleistung. Wir achten schon darauf, dass auch Leute sich nicht übernehmen. Ne? Wir werden gut angesagt. Ne? Eine Wanderung, die in der Hitze bis in die Mittagsstunden geht und steil bergauf und da muss man gucken, wer kann das überhaupt mitmachen. Mhm. Und dementsprechend werden natürlich am Vorabend schon Ansagen dazu gemacht. Und womöglich wird auch mal jemandem gesagt, pass auf, das ist morgen für dich keine Tour. Weil es eben nicht darum geht, dass jeder alles machen muss, sondern dass die Leute das machen, was sie wirklich auch gut bewältigen können und mit einem guten Gefühl am Ende im Urlaub sagen, das war ein schöner Urlaub. Und nächstes Jahr, dann fahre ich hier nochmal hin. Und dann gehe ich auch auf den Grand Marches oder dann gehe ich auch auf die Kammwanderung hoch. Ja, das machen auch ganz viele. Ne? Und dann bereite ich mich anders vor. Das, also der Leistungsgedanke, dieser objektive Leistungsgedanke mit Zeitmessung, oder das ist bei uns überhaupt nicht.
Also mit anderen Worten, es kann auch jeder mitfahren und jeder in seinem Rahmen alles mitmachen oder alles mitmachen, also das mitmachen, was er kann, und hat jeder was davon, auch wenn man keine Sportskanone ist.
Ja, man sollte schon gut lesen, das tun die meisten auch. Slowenien ist schon sehr sportlich und herausfordernd, allein aufgrund der Topografie. Das Sotschertal ist wild. Da kann ich keine leichte Wanderungen, dann bleibe ich unten. Aber die Leute wollen ja auch hoch. Und es geht sofort steil hoch. Meistens 300, 400 Meter. Hm. Und da oben kommt erst die Schönheit. Und das muss man überwinden. Und das ist anstrengend. Und auch bei den Radtouren geht es immer hoch und runter. Also wer dahin fährt, sollte, wir sagen immer, über eine gesunde Grundkondition verfügen, aber auch über einen Willen, sowas zu tun. Mhm. Ja? Dann ist man da gut aufgehoben.
Ja, sehr schön. Wir haben schon einen Punkt angesprochen, nämlich das mit der Aspekt der Kinderbetreuung und Familienurlaub, was ja beides sehr intensiv sein kann, entweder wenn man Kinder auch mal abgeben kann oder ob man als Familie komplett den Urlaub miteinander verbringt, sich vielleicht dann auch mal kracht und wieder neu austarieren muss. Aber auf jeden Fall sind Urlaube ja auch immer die Chance, als Familien wieder zusammenzuwachsen und sich neue Beziehungen oder die Beziehung wieder neu zu definieren oder zu stärken. Passiert das bei euch dann entsprechend? Erlebt ihr das auch, dass das viel passiert? Und vor allen Dingen, ich denke auch immer an verschiedene Familienkonstellationen, sprich Alleinerziehende oder vielleicht auch ein Paar, das mal für sich Zeit braucht oder so. Für wen würdest du das so empfehlen?
Also erstmal ist Familie bei uns ganz weit gefasst. Wir haben Alleinreisende oder Alleinerziehende mit einem oder zwei oder auch drei Kindern. Dies Jahr war sogar eine Mutter mit, ich glaube, vier Kindern da. Wir haben die sogenannte normale Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder. Wir haben Großeltern, die mitfahren. Wir haben zwei Männer, die kommen mit Kindern. Wir haben zwei Frauen, die kommen mit Kindern. Also das ist bunt gemischt. Wir haben auch Tanten und Onkels, die mit Kindern kommen. Das ist, für uns ist Familie das, was die Menschen sagen, was Familie ist. Wir haben ganz viele Patchwork-Familien, wo ganz unterschiedliche Ansprüche in den Familien sind. Und das ist, glaube ich, auch die große Plus in unseren Reisen, dass Familien, wo ein Mensch will wirklich Gas geben und der nächste will was entspannter sein, die Jugendlichen wollen was für sich und dann ist noch ein kleines Kind, gerade in Patchwork-Familien ist noch ein ganz kleiner Nachzügler, für den gibt es auch was. Und alle kommen nachmittags oder abends zusammen und das ist, glaube ich, das entscheidende Moment bei unseren Reisen, was so positiv ist. Dann haben sich alle etwas zu erzählen. Wenn alle immer das Gleiche machen, dann spricht man am Abend über die gleichen Sachen. Und ich weiß von anderen Veranstaltern, wo das so ist, dann werden auf einmal Reiseerlebnisse von anderen Reisen ausgetauscht. Ich habe schon das erlebt, ich war schon da, warst du auf dem Kilimandscharo, warst du auf und. Das passiert bei uns so gut wie nicht, weil die Leute über den Tag zu erzählen haben, den sie erlebt haben. Und zwar in der Familie unterschiedliche Dinge. Ja, dann kommt ein begeistertes Kind vom Wasser zurück und sagt, ich habe es tatsächlich geschafft, auf dem Surfbrett zu stehen. Man müssen die Eltern zuhören, ja, was sie gar nicht erwartet haben. Und man sieht die Begeisterung und die schwappt ja über zu den Eltern. Und dann kommen die Jugendlichen und sagen, boah, war echt cool am Strand, sind mit dem Stand-Up-Paddle-Brett um die Insel gefahren. Und das ist etwas, was schon besonders ist, finde ich. Ne? Und das ist auch wichtig, dass die miteinander reden können. Ja. Und gleichzeitig haben die unter Umständen im Camp, also man kommt zusammen, redet ganz viel und gleichzeitig laufen die Kinder schon wieder für sich und machen schon wieder mit den anderen Kindern was anderes. Und man ist nicht so eng. Ja, es ist ein Stück Freiheit, den Familien da erleben. Und ich glaube, das ist ein großes Plus. Und das ist egal, ob ich alleine als Mutter oder Vater unterwegs bin mit Kindern oder ob ich mit meinem Partner unterwegs bin oder Partnerin.
Ja, da haben wir eigentlich schon wieder den Bogen geschlagen zu einer anderen Nachhaltigkeit, diesmal nicht ökologisch und sozial, sondern Urlaub als nachhaltiges Erlebnis, das in den Alltag wirkt und vielleicht auch in unser Leben auch wirkt. Und das ist gerade bei Familien und Kindern immer die Frage, welches Reiseverhalten möchten wir ihnen vorleben und mit welchen Erfahrungen, Schätzen und Erlebnissen möchten wir sie ausstatten, was da besonders wäre für die.
Ich finde, dass wir den jungen Menschen die Natur nahe bringen müssen. Unsere Gäste kommen überwiegend aus dem städtischen Raum, Großstädte. Das ist wahrscheinlich auch die Motivation, dass sie sagen, dann wollen wir in die Natur und das müssen wir bieten. Wir müssen den Kindern und Jugendlichen zeigen, wie schön es ist und sein kann, sich auch die Natur zu erarbeiten, weil es ist ja schon nicht unanstrengend. Wenn ich hier in der Eifel um die Ecke wandern gehe, dann habe ich in der Regel einen breiten Weg. Das ist für Kinder überhaupt keine Herausforderung. Das ist trocken, das ist anstrengend. Das muss schon, auch Fahrradfahren auf solchen Wegen tönt nicht an. Aber ein Single Trail mit dem Mountainbike zu fahren, über Stock und Stein und auf solche Pfade zu gehen, wo man links geht's runter und rechts geht's hoch, wo ich mich an einem Drahtseil festhalten muss, wo das Wasser unter mir rauscht, wie bei der Trichterwanderung, wo ich eine Leiter hochkletter und gucke mich um und gucke 100 Meter den Fels runter, wo ich gerade hochgegangen bin. Das sind Sachen, die müssen wir denen zeigen, dass das gut ist und dass es nicht extrem ist und dass man diese Natur ganz toll erleben kann. Und dann wird's, ich glaube fest, dass wenn man das tut, dass den Menschen, die das so erleben, dass das dann auch für sie schützenswert ist. Und dann denkt man auch Nachhaltigkeit, Klimawandel, dann denkt man über diese Dinge völlig anders nach. Wie kann ich das bewahren? Ja. Vielleicht komme ich sogar zu dem Schluss, ich muss im Alltag noch was verändern. Ja, das fände ich großartig. Weil der Urlaub ist nur ein kleiner Ausschnitt. Letztendlich kommt es ja darauf an, wie verhalten wir uns in unserem Alltag? Sind wir da glaubwürdig, authentisch? Oder sind wir da auf einmal ganz anders? Und der Urlaub ist so ein Feigenblatt. Da bin ich nachhaltig. Ne? Also das hoffe ich, dass wir das transportieren können, dass Kinder und Jugendliche das mitkriegen. Ne? Und auch mit unseren Teamern und Teamerinnen reden wir gar nicht so viel darüber, weil die erleben das genauso. Ich bin ja oft genug selber mal vor Ort und gehe dann mit auf Touren. Und dann kriege ich das ja auch mit, wie die das machen. Ja. Und mir fällt der Yannick ein bei sowas immer. Der ist als Gast schon mitgefahren und inzwischen seit 7 Jahren im Team. Der Tim hat den übrigens auch zitiert. Ja. Der Yannick ist so begeistert von der Natur. Der Funke ist richtig übergesprungen. Das finde ich unglaublich. Und ich hoffe, dass das bei den Familien, bei den Kindern ähnlich ist und dass die, auch wenn sie nicht mit uns Urlaub machen oder im Alltag sind, dass die doch auch gucken, ah ja, guck mal, da haben wir das gemacht und jetzt, wie können wir das in den Alltag mit reinnehmen? Mhm. Aktivität, bewusst etwas tun.
Genau, Aktivität mit in den Alltag nehmen. Hast du einen Tipp, wie das gelingen kann für alle, die den hauptsächlichen Teil des Tages im Büro verbringen? Wie kann man da diesen Elan mit in den Alltag nehmen?
Der Name ist gut, ne? Ja. Wir haben lange daran gebastelt. Also erstmal, ich fahre Fahrrad, ja, gehe auch joggen. Also ich versuche für mich auch solche Dinge zu tun, die mit Bewegung zu tun haben. Und zwar nicht unter dem Aspekt Vereinssport oder. Sondern ne, ich gehe am Wochenende, gucke ich, dass ich, wenn die Zeit ist, auch mal rauskomme. Das ist leider viel zu wenig. Das müssten wir viel mehr machen. Und da die Natur erlebe, weil das kann man in einer Großstadt schlecht. Eine Mitarbeiterin von mir geht vor allem im Winter mittags immer spazieren. Ja, die nimmt sich dann die Zeit nach dem Essen, ne, dann geht sie bei uns um die Ecke, ist ein Park, dann macht sie da eine große Runde. Also man kann schon Bewegung mit reinnehmen und fürs eigene Wohlbefinden da was tun. Die meisten von uns sitzen ja, ich bin ja auch überwiegend im Büro.
Ne? Sind wir wieder bei der Zeit, beim Zeit erleben und sich Zeit nehmen.
Ja.
Und leider auch mit der Zeit mit unserem Podcast. Wir sind schon echt weit fortgeschritten und wir sind eigentlich fast am Ende. Aber nur fast, denn es fehlt noch die Staffelfrage. Und zwar, da hast du jetzt die Gelegenheit, selber zu fragen, und zwar den nächsten Podcast-Gast. Was soll ich den nächsten fragen?
Mich würde tatsächlich interessieren, was bei Urlaubsplanung für dich wichtig ist. Was hat den höchsten Stellenwert für dich, wenn du einen Urlaub planst? Und damit verbunden natürlich auch die Frage, inwieweit ist es wichtig, dass vorher schon die Nachhaltigkeit damit drin ist.
Okay. Gut. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du den Weg auf dich genommen hast, dir die Zeit genommen hast.
Ich danke.
Wieder bei der Zeit.
Ich danke.
Und die Einblicke, die du uns gewährt hast. Vielen Dank. Ja, habt ihr Lust bekommen, euren nächsten Urlaub aktiv und naturnah in einer netten Gruppe zu verbringen? Da hat Elan sicherlich ein paar schöne Ideen für euch und den Link zur Webseite stelle ich euch wie immer in die Shownotes. Tims Reisereportage gibt es in voller Länge in der Ausgabe 2025 des Anderswo-Magazins zum Nachlesen und das Heft könnt ihr über unsere Webseite www.wirsindanderswo.de beziehen. Ja, der Besuch auf der Webseite empfiehlt sich ohnehin, denn hier findet ihr viele Reiseinspirationen, natürlich alle nachhaltig. Und wenn ihr mehr über nachhaltigen Tourismus erfahren möchtet, dann abonniert doch diesen Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald, eure Christina Kühne.